So kann es auch aussehen, wenn Jünger Teenies sind. Teenager haben immer Spaß, egal was sie machen. Irgendwie haben die immer Spaß, es wird immer gelacht, es ist irgendwie immer lustig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Abendmahl stattgefunden hat, an dem kein Spaß war. Wir haben euch heute Morgen gefragt, wie alt die Jünger wohl waren. Die meisten dachten eher über 20, einige dachten vielleicht auch unter 20. So ganz klar sagt die Bibel das nicht. Also steht ja nicht, und dann kam Johannes, der war 15, und dann kam Andreas, der war 17. Also so steht es ja nicht da. Aber wir haben so ein paar Vermutungen, Hinweise, und ich möchte ja mal kurz mit euch teilen, weil in meinem Kopf sind die Jünger alle Teenager. Wenn ich mit Refresh arbeite, denke ich immer, Jesus muss so viel Spaß gehabt haben. Na. Wieso denke ich das? Also wir wissen, Petrus war verheiratet, also können wir davon ausgehen, der Mann war auf jeden Fall mal 18. Das war auch damals so üblich, dass man jetzt nicht vor 18 geheiratet hat, als Mann zumindest nicht. Also können wir davon ausgehen, der war 18. Wir wissen aus Matthäus Kapitel 17, 27, dass er tempelsteuerpflichtig war. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Und dann ging er zu Jesus und er sagt, hey, die Leute in Kapernaum, die haben gefragt, warum zahlt ihr eigentlich keine Tempelsteuer? Und dann sagt Jesus zu ihm, damit wir ihnen keinen Anstoß geben, geh an den See, wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du herausziehst, und wenn du sein Maul öffnest, dann wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und für dich. Jesus hat die Steuer gezahlt für Petrus und für sich, nicht für die anderen 11. Warum nicht? Da kommt es jetzt darauf an, welchen Quellen man glaubt, aber es gibt Quellen, die sagen, Tempelsteuer war ab 15, es gibt Quellen, die sagen, Tempelsteuer war ab 20. Gehen wir mal von 20 aus, dann würde diese Stelle behaupten, nur Petrus und Jesus waren älter als 20, die anderen waren nicht steuerpflichtig. Ist eine Idee, müsst ihr mir jetzt nicht glauben, das sind einfach so Gedanken, die man sich macht, wenn man das so liest. Wir wissen, dass Petrus gestorben ist, 65 nach Christus, das wissen wir einfach aus geschichtlichen Quellen. Also 35 Jahre nachdem Jesus gestorben ist, dann wäre er, wenn wir davon ausgehen, er war 20, als er in die Nachfolge ging, 23 bei Jesu Tod, 35 Jahre später ist gleich 58 Jahre, als er getötet wurde. Er starb als Märtyrer, er wurde gekreuzigt, er war also noch in der Blüte seines Dienstes, das ist man mit 70 nicht, zumindest nicht in dieser Zeit, heute schon, klar. Gerne. Damals war das Durchschnittsalter zwischen 40 und 60. Wenn man 70 war, galt man schon als sehr alt. Wenn man noch älter wurde, als steinalt. Also denke ich, wir können Petrus gar nicht so sehr viel älter machen. Ein bisschen älter können wir ihn machen, aber so sehr viel älter nicht. Sonst wäre er ein wirklich alter Mann gewesen, als man ihn gekreuzigt hat. Wenn wir uns ein bisschen Johannes anschauen, da wissen wir, der ist 100 nach Christus gestorben. Das ist richtig spät. Der hat am längsten gelebt. Der ist auch nicht umgebracht worden. Der ist eines natürlichen Todes gestorben. Natürlich nicht unter schönen Umständen, in der Gefangenschaft. Leicht hat das nicht gehabt. Wenn wir jetzt einfach mal ganz jung ansetzen und sagen, der war vielleicht 15, als er in die Nachfolge Jesu gegangen ist, dann wäre er 18 oder 19, als Jesus gestorben ist. Dann wissen wir, er ist 100 nach Christus gestorben, dann wäre er 88 Jahre alt gewesen oder 89 Jahre, als er gestorben ist. Das ist dann wirklich alt. Also für diese Zeit schon enorm alt. Da müsste man sich schon fast überlegen, kann denn das überhaupt sein? Aber wir wissen ja auch, es gab ein Gerücht über Johannes, dass er nicht sterben würde. Kennt ihr das? Johannes 21. Da hat Petrus Jesus gefragt, nachdem Jesus Petrus gesagt hat, du wirst übrigens auch mal gekreuzigt werden. Voll nett. Dann hat er gesagt, und was ist mit dem, der Johannes hier, dein lieber Jünger. Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Das hat Johannes geschrieben. Also als er schon sehr alt war und als schon ein Gerücht rumging, der stirbt ja nicht. Wisst ihr noch, damals hat Jesus gesagt, der stirbt wahrscheinlich gar nicht. Also kann man schon davon ausgehen, ja, er wurde sehr, sehr, sehr alt. Ich würde es aber nicht überstrapazieren, er wurde bestimmt nicht 100. Also denke ich schon, dass Johannes ein junger Teenager war. Ich würde alle so einordnen, tatsächlich einfach auch wegen der Tradition. Es war damals total normal, dass ein Rabbi mit ungefähr 30 angefangen hat, Rabbi zu werden. Das war einfach so. Da galt man was, da war man komplett ausgebildet. Man hat so ab 5 angefangen, die Tora zu lesen. Ab 10 hat man die Mishnah studiert und ab 15 hat man sich so richtig intensiv dem Talmud gewidmet. Und da hat man sich normalerweise an einen Rabbi rangehangen, der einem das richtig beibringt. Jesus war 30, das wissen wir vom Lukas-Evangelium, als er seinen Dienst angefangen hat, ungefähr 30. Also schien er nicht so sehr aus der Reihe zu fallen. Also wäre es nicht unüblich zu denken, dass alle Jünger so um die 15, 16 waren, als sie den Dienst angefangen haben. Und damit hätten wir dann Refresh plus Petrus plus Yoshi, ne? Das sind einfach so meine Gedanken. Macht damit, was ihr wollt. Wenn es euch besser damit geht, dass ihr denkt, die Jünger werden älter, ist das okay. Ich werde jetzt mit euch einmal durch den Abendmahlsabend gehen. Und ich habe im Hinterkopf, dass das junge Leute sind. Und geht da einfach mal mit mir mit, weil dann liest sich die Geschichte total anders. Dann stelle ich mir nämlich vor, wie diese jungen Leute durch Jerusalem gewandert sind und ganz aufgeregt nach dem Mann gesucht haben, der Wasser trägt. Das ist ja fast schon wie ein Spiel. Geht mal in die Stadt und sucht den Mann, der Wasser trägt und fragt ihn, wo wir heute Abend Abendmahl feiern können. Und dann sind diese jungen Leute in die Stadt und haben geguckt, wo ist der Mann, der Wasser trägt. Und dann haben sie diesen Mann gefunden und dieser Mann hat ihnen einen Raum gezeigt und die sind in diesen Raum gegangen und sie haben den Raum gesehen, der war schön. Der war richtig toll vorbereitet mit Decken und Kissen und Teppichen. Und alles, was man so braucht für das Passafest, das war tatsächlich üblich, dass man solche Räume vorbereitet hat. Wahrscheinlich hatten sie einen Wahnsinnsspaß dabei, dass sie gedacht haben, was ein cooler Raum, ne? Sonst sitzen wir so unter den Olivenbäumen, schlafen mal hier, mal dort und jetzt haben wir so einen schönen Raum, wo wir Passa feiern können. Dann haben sie festgestellt, schaut mal, wie der Raum aufgebaut ist, wie so ein Triclinium. Kennt ihr von letztes Jahr, Karfreitag wahrscheinlich. Und dann haben sie sich wahrscheinlich total gefeiert. So voll cool, wir können heute Abend sitzen wie die Römer. Und dann sind sie einmal durchgegangen. Wie war denn die Sitzordnung? Wer sitzt denn wo? Wie wollen wir uns denn aufteilen? Und Johannes hat sich sofort an den ersten Platz gesetzt, meine Vorstellung, und hat gesagt, ich mache den Leibwächter. Und dann hat er gesagt, komm Jesus, setz dich neben mich, ich mache den Leibwächter. Wenn die hohen Priester heute Nacht kommen, dann werfe ich mich heldenhaft vor dich und fange dir den Speer ab. Natürlich hat keiner damit gerechnet, dass sowas passiert. Jesus hat gesagt, ja, voll cool, mach ich, setz dich nebendran, mach den Spaß mit. Judas setzt sich sofort an die andere Seite und sagt, ja, ich gehe von deiner Seite heute auch nicht weg. Das wird ein richtig guter Tag heute und Judas wusste das. Petrus war ausnahmsweise ein bisschen langsamer. Jetzt hat er den ersten Platz nicht gekriegt. Dann hat er gesagt, ich mach's noch viel besser. Ich setz mich an den Platz des Fußwäschers und setzt sich an den letzten Platz und alle lachen sie und sagen, oh Petrus, heute wäschst du unsere Füße, wie cool. Und Petrus sagt ja, aber der Kleinste ist der Größte. Ne? Und Jesus lacht und sagt, cool, mir hat jemand zugehört. Es ist immer schön, wenn sich Teenager auch mal was behalten von dem, was man erzählt. Und dann saßen sie da und sie hatten entspannte Gespräche und sie lassen nochmal die Woche so durch ihren Kopf gehen. Wisst ihr noch, wie cool das war am Sonntag, als wir den Esel geholt haben, Jakobus, schnürt den einfach ab, rennt mit ihm los. Der Besitzer sagt, was machst du da? Jakobus, total cool. Der Meister hat's gesagt. Das Gesicht des Besitzers, jeder hat's noch im Kopf. Sie lachen sich kaputt, das war wirklich lustig, als sie den Esel geholt haben. Jesus lacht mit. Schön, dass ihr das lustig fandet. Bequem war es jedenfalls nicht. Nächstes Mal komme ich mit den Wolken. Viel kuscheliger. Und während sie noch so gemütlich da saßen und ein bisschen alberten und Spaß hatten, steht Jesus auf und holt die Waschschüssel. Und er fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Fängt an bei Andreas, geht dazu Jakobus, dann Johannes. Und während er so wäscht, erklärt er ihnen nochmal, wisst ihr, was ihr vorhin gesagt habt, mit der Kleinste ist der Größte, dieses ganze Konzept mit Dienen. Ich will euch mal zeigen, wie das so ganz praktisch aussieht. Wenn ihr euch dient, dann wascht ihr euch die Füße, dann tut ihr kleine Dienste, dann achtet ihr den anderen höher als euch selbst, ihr schätzt euch, ihr geht gut miteinander um. Das ist, was ich möchte, dass ihr das lernt, dass ihr gut miteinander umgeht, dass ihr den anderen höher schätzt als euch selbst. Ihr wisst, in der Welt läuft's nicht so, aber wir sind anders. Die Gruppe freut sich, ja, wir sind anders. Anders ist immer cool. Dann wäscht er die Füße von Judas. In Judas Kopf geht schon ab, was wird heute Abend passieren. Ich werde ihn verraten. Was wird er wohl machen, wenn er das rausfindet? Wie wird er sich verhalten? Er redet immer davon, dass er anders ist. Wird er sich wirklich wehren? Wird er die Römer wirklich besiegen? Oder macht er wieder etwas, was komplett anders ist? Sollte ich es ihm vielleicht doch sagen? Oder lieber nicht? Petrus, nein, meine Füße auf keinen Fall. Auf keinen Fall wäschst du meine Füße. Und Jesus erklärt ihm nochmal und sagt, schau mal, Petrus, das ist jetzt wirklich wichtig. Du musst lernen, etwas anzunehmen, was du nicht verdient hast. Und Jesus erklärt ihm das ganz eindringlich. Wenn du nicht lernst, anzunehmen, was du nicht verdient hast, dann kannst du nicht Gemeinschaft mit mir haben. Und ich möchte, dass du das lernst. Und Petrus überlegt sich das und sagt, naja, gut, okay. Ja, dann wasch mich ganz, Kopf bis Fuß. Ja, okay, in den Teich schmeiße ich dich später, sagt Jesus, aber jetzt reicht es, wenn ich dir die Füße wasche. Und er lässt sich die Füße waschen und als Jesus durch war und alle Füße waren endlich wieder sauber, dann vertieft er nochmal seine Lehre und sagt, merkt euch das, bitte merkt euch das. Ich möchte, dass ihr so miteinander umgeht, dass ihr euch dient, dass ihr euch achtet, dass ihr füreinander da seid, wo auch immer euer Leben euch hinführen wird. Was auch immer ihr für Positionen irgendwann haben werdet, passt auf euch auf, seid füreinander da und dient euch. Und dann fingen sie an, das Passamahl zu halten. Jesus erklärt ihnen nochmal, wie das so ist mit diesen 4 Kelchen, die man da trinkt, als man daran denkt, wie Gott sie so aus Ägypten befreit hat. Und er erklärt ihnen nochmal, wisst ihr, die 4 Kelche? Der erste Kelch ist der Kelch der Heiligung. Und er erinnert seine Jünger dran, Gott hat euch abgesondert als Volk. Ihr seid was Besonderes, ihr seid heilig, ihr seid zur Seite gestellt. Ihr sollt für Gott leben. Und sie trinken den Kelch der Heiligung. Der zweite Kelch, der Kelch der Befreiung. Und sie denken daran, wie Gott sie mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat. Ihr seid befreit worden. Und der dritte Kelch, der Kelch der Erlösung, die große Erwartung, dass irgendwann ein Messias kommt und sie erlösen wird. Sie wissen, der Messias sitzt mit ihnen am Tisch. Und schließlich der letzte Kelch, der Kelch der Annahme. Wenn der Messias sein Werk vollendet hat, dann ist komplette Annahme bei Gott möglich. Und Jesus nimmt den Kelch nach dem Mahl, vermutlich der Kelch der Annahme, vielleicht der Kelch der Erlösung. Und er erklärt ihnen nochmal jetzt wird's Zeit für den neuen Bund. Jetzt möchte ich mit euch den neuen Bund aufrichten. Ich werde mein Blut für euch vergießen und Erlösung wird starten und ihr werdet Annahme bei Gott finden. Ich stelle mir vor, wie Judas Herz klopft bis aus dem Kopf hinaus und er fragt sich, was wird passieren. Wenn Jesus jetzt den Bund aufrichtet, wie wird es aussehen? Was wird heute Abend passieren, wenn die Römer kommen oder die hohen Priester kommen? Johannes Herz hüpft vor Freude, weil er denkt an den Vers von Jeremia 31, wo steht, und wenn der neue Bund aufgerichtet wird, dann werden sie mich alle erkennen, groß und klein, und keiner wird mehr sagen müssen, hey, erkenne den Herrn, weil sie werden mich alle erkennen, groß und klein. Komplette Annahme, jeder wird Zugang zum Vater haben. Johannes freut sich und sie alle nehmen den Kelch, sie schließen den Bund, sie brechen das Brot Und wahrscheinlich haben sie alle nicht wirklich verstanden, was an diesem Abend passiert ist. Dann gehen sie in den Garten, sie beten, sie singen, sie werden müde, sie schlafen ein, wie das halt so ist nach einem langen, aufregenden Tag. Als sie wieder aufwachen, sind unsere Teens in einer großen Krise. Sie werden geweckt von Soldaten, von hohen Priestern. Und alles, was gestern noch so schön war, ist heute so dramatisch. Ich gehe auf drei Jünger ein. Judas. Ich mag den Judas, muss ich schon sagen. Ne? Es war ein junger Mann, voller Tatendrang, voller Leidenschaft. Er wollte, dass sein Volk befreit wird von den Römern. Er kämpfte für Gerechtigkeit. Er wollte, dass diese blöde Besatzungsmacht endlich abzieht. Und er weiß, Jesus ist der Messias und er weiß, Jesus kann es tun. Er hat nur keine Vorstellung von wie, aber er glaubt an die Errettung seines Volkes und er hat einen Plan. Und sein Plan war, ich werde Jesus verraten und dann wird Jesus Stellung nehmen müssen. Und weil er die Macht hat, dann wird er die Römer zerschlagen und alles ist gut. Er glaubt, sein Plan ist gut und er erinnert sich an den gestrigen Abend, als sie das Abendmahl gehalten haben und Jesus gesagt hat, ich werde mein Reich aufbauen. Ich mache mit euch den neuen Bund. Und dann dreht er sich um zu Judas und er sagt, was du vorhast zu tun, tu es. Das muss doch für Judas geklungen haben wie eine absolute Bestätigung. Und er steht auf und er geht und er verrät Jesus. Und es kam alles ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Und er zerbricht komplett. Und er versucht, seinen Fehler nochmal gut zu machen und er rennt zu den hohen Priestern und er gibt ihnen das Geld zurück und er sagt, ich habe einen Fehler gemacht, das war nicht richtig, können wir das irgendwie wieder rückgängig machen? Und die sagen, nö, zu spät. Und er rennt raus und er ist komplett zerbrochen und er nimmt sich das Leben. Ich finde, das ist eine wahnsinnig tragische Geschichte. Und ich wünschte mir, Judas hätte kapiert, was an diesem Abendmahl passiert ist. Ich wünschte mir, er hätte verstanden, dass Jesus gekommen ist, um Vergebung möglich zu machen. Ich wünschte mir, er hätte verstanden, dass er hätte noch eine Chance kriegen können, wäre er zurückgekommen zu Jesus und hätte gesagt, es tut mir leid, ich habe es echt versaut. Das ist etwas, was sehr, sehr, sehr wichtig ist und was ihr euch unbedingt merken müsst. Es ist total egal, wie sehr ihr es vermasselt habt oder vermasseln werdet. Irgendwann vermasseln wir alle. Und es ist total egal, wie schlimm wir es vermasseln. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass es immer okay ist, zu Jesus zurückzukommen. Es ist immer okay zu sagen, hey Jesus, ich habe es echt vermasselt, vergib mir. Das ist, was wir feiern im Abendmahl, dass es immer einen Weg zurück gibt. Er wird dich nicht ablehnen. Er hat mit uns den Kelch der Annahme getrunken. Es gibt immer einen Weg. Wenn ihr alles vergesst von heute, dann merkt euch das. Ihr dürft immer zu Jesus zurückkommen. Johannes. Er war immer an Jesu Seite. Er war wahrscheinlich der Jüngste. Er liebte Jesus sowas von. Er sah in Jesus seine komplette Sicherheit. Wenn wir sein Evangelium lesen, da ist da ganz viel Trost, ganz viel Hoffnung. Euer Herz erschrecke nicht, das ist Johannes. Ich glaube, er hatte wirklich Angst an diesem Abend. Er ist mit Jesus in den Verhandlungsraum gegangen. Er hat gesehen, was da direkt abgegangen ist. Und er wird sich wirklich Sorgen gemacht haben, was passiert, wenn Jesus heute stirbt? Was passiert, wenn Sie meinen, Jesus tatsächlich kreuzigen, dann bin ich alleine. Alles, auf was ich mich verlassen habe, die letzten 3,5, 4 Jahre, wäre dann weg. Und ich glaube, er erinnerte sich an die Worte Jesus, wo Jesus sagte, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich werde euch nicht alleine lassen. Ich werde euch einen Tröster senden. Und ich glaube, dass Johannes sich total an diese Worte gehalten hat. Okay, es kann jetzt wirklich alles schiefgehen. Es kann sein, sie bringen meinen Meister um. Aber er hat versprochen, er lässt uns nicht alleine. Und selbst wenn er geht, wird er uns einen Tröster senden und dann wird er selber auch nochmal zurückkommen. Er steht am Kreuz, Jesus stirbt und sagt zu ihm, kümmere dich um meine Mutter. Und dann war ihm klar, jetzt ist es vorbei. Jesus geht tatsächlich. Und das Einzige, was er noch hat, ist sich an seinem Wort festzuhalten. Er hat gesagt, er lässt uns nicht alleine. Jesus, das Wort. Das ist auch, was Johannes sagt. Jesus ist das Wort. Und was er sagt, das bleibt. Was er zusagt, das hält er gewiss. Manchmal werden wir Angst haben. Manchmal stehen wir vor Situationen, wo wir das Gefühl haben, Gott lässt uns alleine. Und da ist es super wichtig, dass wir nicht vergessen, Jesus ist das Wort. Und was er gesagt hat, das gilt. Und wenn er sagt, er lässt uns nicht alleine, dann lässt er uns auch nicht alleine. Das ist auch etwas, was wir im Abendmahl feiern, Gottes Zusagen an uns, sie bleiben. Zuletzt Petrus, der coolste von allen, wahrscheinlich der älteste, selbstbewusst, ein kleiner Draufgänger, der einzige, der sich getraut hat, auf Wasser zu laufen. Er, der das Schwert gezogen hat, mal geschwind einen Soldaten um ein Ohr beraubte. Ein Kämpfer, er hatte keine Angst, er war immer an der Front. Und auch jetzt ist er ganz nah bei Jesus. Er sitzt direkt vorm Verhandlungsraum, er durfte nicht rein. Er steht vor der Tür, er sitzt am Feuer, er macht sich Gedanken, was wird passieren? Ich kann mir vorstellen, dass er sich verantwortlich gefühlt hat für die Gruppe. Er ist ja der Älteste. Die anderen sind ja noch minderjährig, wahrscheinlich. Er ist volljährig, er ist voll straffähig. Wenn es Jesus erwischt, dann kann es ihn auch erwischen. Wenn jetzt alles schief geht, wer kümmert sich um die Gruppe? Ich darf jetzt auf gar keinen Fall auffallen. Ist mit Sicherheit eines der Gedanken gewesen, die ihm durch den Kopf ging. Er wird gefragt, bist du ein Galiläer? Nein, ich bin kein Galiläer. Ich glaube, er hatte die Gruppe im Kopf, er hatte natürlich auch Angst. Und als er merkte, was er tat, da brach auch er zusammen. Er, der dachte, er ist stark und plötzlich feststellt, ich bin eigentlich total schwach, wie alle anderen auch. Und während er hinausrannte und bitterlich weinte, da erinnerte er sich bestimmt an den Abend, ans Abendmahl, an die Worte Jesu, wo Jesus zu ihm sagte, es ist so wichtig, dass du lernst, Gnade anzunehmen, auch wenn du sie nicht verdient hast. Ich glaube, dass Petrus das sowas von gebraucht hat, diese Lehre am Abend davor, du darfst Gnade annehmen, auch wenn du es nicht verdient. Du darfst schwach sein, du musst nicht stark sein, du musst dir Gnade nicht verdienen, es ist okay. Dafür bin ich da, um dir Gnade einfach zu schenken. Und er hat die Kurve gekriegt, er hat sich daran festgeklammert und er hat den Glauben nicht verloren. Unverdiente Gnade, auch etwas, was wir feiern, wenn wir das Abendmahl feiern. Zusammenfassend, wir feiern im Abendmahl bedingungslose Annahme. Und wir können immer zu Jesus kommen, egal wie schlimm wir es vermasselt haben. Wir feiern, dass Gott treu ist, dass alles, was er gesagt hat, dass er es auch hält, dass er immer an unserer Seite bleibt, dass er uns nie alleine lässt. Und wir feiern unverdiente Gnade. Wir müssen uns das nicht verdienen. Wir werden jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Ich lade euch ein zum Tisch des Herrn. Ich bitte auch meine Helfer nach vorne zu kommen.